Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun den vierten Teil zum Thema Glaubensbekenntnis unabhängiger, bibeltreuer Gemeinden. Teil 4. Schwerpunkt heute Morgen ist der Bereich der Gemeinde Jesu. Und mit Gottes Hilfe möchten wir die Artikel behandeln: das Leben als Gemeinde, das Verhältnis zur Ökumene und zu Dachverbänden und Taufe und Brotbrechen. Wer wieder mitlesen möchte, im Heft Der schmale Weg, Nummer 1, 2011, auf Seite 26 und 27. Das Leben als Gemeinde. Wir glauben, dass die Gemeinde Jesu Christi aus allen durch Gottes Geist wiedergeborenen Menschen besteht. Das ist die wahre, unsichtbare Gemeinde Christi, wie man es auch bezeichnen kann. Denn der Herr sieht das Herz an, der Mensch sieht, was vor Augen ist, lesen wir im 1. Samuel 16. Und so ist es auch bezüglich der Gemeinde. Der Herr weiß, wer wirklich sein Jünger und seine Jüngerin ist. Wir können es nur erahnen aufgrund der Frucht, die der Einzelne hervorbringt. Es gibt aber auch viele Heuchler und viel Vermischung in Gemeinden. Nicht jeder ist wirklich wiedergeboren aus Wasser und Geist, gemäß Johannes 3. Und so wollen wir auch barmherzig sein und beten für die, die noch nicht auf dem schmalen Weg sind. Aber die wirkliche Gemeinde Jesu Christi, die bluterkaufte Schar, sie besteht aus denen, die wiedergeboren sind aus Wasser und Geist, von oben und von Neuem wiedergeboren sind. Nächster Satz: sie ist an Pfingsten durch die Ausgießung des Heiligen Geistes entstanden. Gemäß Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen, also Fremdsprachen, die sie nicht gelernt hatten, zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und dann Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Nachdem sie nun schon zum Glauben gekommen waren allerdings, was sollen sie dann tun? Ja, so muss man es hier verstehen. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Dann Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. An Pfingsten entstand also die Gemeinde des neuen Bundes. Sie haben den auferstandenen Herrn Jesus Christus angenommen, erkannt als den Messias, der ihnen die Sünden vergibt, gemäß Jesaja 53, als der leidende Gottesknecht, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und dann haben sie das im Glauben erfasst, haben Buße getan über ihre Sünden und haben sich taufen lassen. Nächster Satz: die örtliche Gemeinde besteht aus den Gläubigen, die beständig in der biblischen Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet bleiben und zusammenkommen. Gemäß Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo es heißt: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die vier Kennzeichen biblischer Ortsgemeinde. Und zwar die Lehre der Apostel über Jesus Christus, das Evangelium des neuen Bundes als Erfüllung der Verheißungen, die im alten Bund gegeben worden waren. Und allein die Apostellehre, das ist der Maßstab, auf dem die Gemeinde aufgebaut ist. Wer etwas anderes lehrt, der gehört nicht zur Gemeinde Jesu Christi. Wo Sonderlehren sind, Abweichungen von der Heiligen Schrift, insbesondere der Apostellehre des neuen Bundes, der gehört nicht zur Gemeinde Jesu Christi, der solche Abweichungen lehrt. Aber wer in der Apostellehre bleibt, das ist eines der vier Hauptkennzeichen der Gemeinde, der gehört zur Gemeinde des neuen Bundes. Zweites Kennzeichen ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit dem Herrn und die Gemeinschaft der gläubigen Wiedergeborenen untereinander. Zinzendorf, dessen Ansicht ich nicht in allen Punkten teile, vor allem nicht bezüglich seiner viel zu weiten ökumenischen Ausrichtung, auch bis hin nach Rom sogar. Dieser Zinzendorf hat aber doch einiges Wahre gesagt, zum Beispiel, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Ja. Es gibt ja viele, die sind heute sehr zersprengt, zerteilt in Diaspora-Situationen. Aber es ist gut, wenn ihr Gemeinschaft pflegt. Und wenn es nur eine kleine Hausgemeinde ist, vielleicht nur zwei oder drei, aber dass er nicht ganz allein dasteht. Und wir halt haben als christlicher Gemeindedienst ja auch den Auftrag vom Herrn bekommen, solche Geschwister miteinander in Verbindung zu bringen, die geistlich heimatlos wurden, aufgrund der Verweltlichung, Ökumenisierung und Ökumenisierung der Kirchen und Freikirchen weithin. Gemeinschaft ist wichtiges Grundkonstitutivum der Gemeinde. Und ein weiteres Kennzeichen ist das Brotbrechen oder auch Abendmahl und Herrenmahl genannt, auf das ich auch noch später eingehen werde. Und natürlich das Gebet. Das Gebet ist der Lebensfaden, der uns mit dem Herrn verbindet. Ohne Gebet kein geistliches Leben. Auch ohne Bibellesen kein geistliches Leben. Deshalb, liebe Geschwister, praktiziert jeden Tag eure stille Zeit mit dem Herrn, indem ihr das Wort Gottes lest und zu ihm betet. Wenn ihr betet, dann sprecht ihr zum Herrn. Und wenn ihr das Wort Gottes liest, spricht der Herr zu euch. Ja, deshalb gehört beides zusammen. Weitere Ausführung, der nächste Satz in diesem Glaubensbekenntnis. Wir glauben, dass die Gemeinde allein Jesus Christus als ihrem Haupt untergeordnet ist. Epheser 5, Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Hier steht nicht der Papst, hier steht auch nicht der Stammapostel der Neuapostolischen, hier steht auch noch nicht Ivo Sasek, der Gemeinde OCG oder irgendwelche anderen Sektenführer, sondern hier steht, Jesus Christus allein ist das Haupt der Gemeinde. Ein anderes Haupt können und dürfen wir nicht anerkennen. Natürlich die Ältesten, die eingesetzt werden, darauf kommen wir noch, die sollen nach bestem Wissen und Gewissen das weitergeben, was sie aus der Heiligen Schrift gelernt haben, um die Gemeinde recht zu weiden, auch als Hirten. Aber auch sie, wie wir alle, sind allein dem Haupt Jesus Christus als einziger absoluter Autorität untergeordnet. Und deshalb macht euch nie von Menschen abhängig, macht euch allein vom Herrn abhängig, von Herrn Jesus Christus. Als die Jünger mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung waren, erschienen auch zeitweilig Mose und Elia. Aber als sie dann aufschauten, waren die weg und sie sahen niemand als Jesus allein. Jesus ist die einzige absolute Autorität, das einzige Haupt. Und wir können von viel Herzeleid bewahrt bleiben, vor viel Herzeleid, wenn wir allein auf Jesus schauen und sein Wort ernst nehmen und nicht irgendwelche menschlichen Führer und Verführer über unsere Seelen herrschen lassen. Seien wir da ganz vorsichtig. Ja. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn Leute irgendwo hinpilgern, wo ein Starprediger dann auftritt und der hat jetzt wieder eine neue Lehre. Und man muss sagen, neue Lehren sind immer falsche Lehren. Wir haben allein die Apostellehre, wie sie in der Heiligen Schrift verankert ist. Also neue Lehren, die über die Bibel hinausgehen, das sind immer falsche Lehren. Können wir uns merken, diesen Satz. Nächster Satz. Sie, also die Gemeinde, hat die schöne und wichtige Aufgabe, Licht in der dunklen Welt zu sein, Menschen in die Nachfolge Christi einzuladen und sie geistlich zu stärken, damit sie das Ziel der himmlischen Herrlichkeit erreichen. Ja, es gibt sicherlich noch viel mehr Aufgaben der Gemeinde, aber wir haben einmal dieses betont, also die Aufgaben, die schön und wichtig sind, Licht in der dunklen Welt zu sein. Woran sollen sich denn die verlorenen und vielleicht schon suchenden Menschen orientieren, wenn nicht an der Gemeinde des Herrn, die auch noch Runzeln und Flecken hat, aber doch gereinigt durch das Blut des Lammes als Licht oder auch als Edelstein leuchten soll in dieser dunklen Welt. Der Herr Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja? Und ihr könnt euch, sollt euch nicht verbergen. Natürlich gibt es manchmal Untergrundsituationen, aber normalerweise, wo keine direkte Verfolgung ist, da sollen wir doch leuchten und uns nicht verbergen und aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Und so gilt es auch hier, den Herrn zu bezeugen, gerade je dunkler es wird, solange er noch die Möglichkeit uns schenkt. Weiter ist die Aufgabe der Gemeinde, Menschen in die Nachfolge Christi einzuladen. Also dazu beizutragen, jede einzelne Gemeinde darf dazu beitragen, dass Menschen Christen werden. Und sie darf und sollte dazu beitragen, dass Christen Christen bleiben, denn die Verführung ist heute aller Wege vorhanden. Aller Wege die Verführung. Menschen sollen also Christen werden und Christen sollen Christen bleiben. Das erste ist die Aufgabe der Mission Evangelisation und das andere ist die Aufgabe der Apologetik, was so auch mein Schwerpunkt ist. Thomas hat es als Wächterdienst bezeichnet. Eine sehr undankbare und viel bescholtene Aufgabe, die keiner so recht hören will, weil es manchmal sehr unangenehm ist oder überhaupt sehr unangenehm, wenn Irrlehre aufgedeckt wird. Auch die Apologeten sind nicht unfehlbar, natürlich nicht. Auch wir brauchen Fürbitte. Aber da, wo der Herr die Gabe der Geisterunterscheidung geschenkt hat, sollte die Gemeinde diese Brüder nicht zur Seite schieben, sondern sie ernst nehmen und auf ihr Wort hören. Man kann vor viel Schaden und Glaubensabfall bewahrt werden, wenn man auch auf die warnenden Stimmen innerhalb der Gemeinde Jesu hört. Leider aber werden die Warner oft hinausgedrängt. Man will sie nicht hören, man will dem Weltgeist und Zeitgeist frönen und geht damit ins Verderben. Das ist die tragische Entwicklung in der Endzeit, die wir heute in vielen Gemeinden erleben. Also, Menschen sollen in die Nachfolge Jesu Christi eingeladen werden, aber auch geistlich gestärkt werden. Das ist die Apologetik, sie geistlich zu stärken. Das geschieht auch durch Zurüstung, durch das Wort, durch Gebet für die Menschen, aber eben auch durch Abwehr von Irrlehren. Damit sie das Ziel der himmlischen Herrlichkeit erreichen. Das ist das Ziel, dass die Menschen nicht vom schmalen Weg abirren, sondern wenn sie einmal schon darauf gelangt sind, auch darauf bleiben und bis zur himmlischen Stadt hindurchgehen, dem Lamme nach. So wie es Georg Steinberger mal in einer wunderbaren Schrift beschrieben hat, der schmale Weg dem Lamme nach. Das hat mich auch inspiriert, natürlich neben der Bergpredigt für den Titel unserer Zeitschrift, der schmale Weg. Das ist das, was wir in der Endzeit brauchen, dass wir uns nicht wegziehen lassen durch die vielerlei Verlockungen vom schmalen Weg. Es gab früher eine Zeitschrift, der feste Grund, ja, Martin kennt die auch, die war auch ganz grundlegend, auch schon vom Titel her, es gibt allein einen festen Grund, den Herrn Jesus Christus. Ja, und dazu die Bibelstellen, Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Und 1. Thessalonicher 3, Vers 2, und sie sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Licht der Welt, Stärkung im Glauben, Orientierung, gerade auch in der Endzeit. Ja, und jetzt kommt ein großes Thema, das ich aber hier aus Zeitgründen nur relativ kurz betrachten kann mit uns. Wenn wir weiterlesen in diesem Bekenntnisentwurf, die Gemeinde ist beauftragt, unter Gebet und Leitung des Heiligen Geistes, Älteste und Diener zu berufen, die den Anforderungen von 1. Timotheus 3 und Titus 1 entsprechen. Auch für alle weiteren Dienste und Aufgaben der christlichen Gemeinde gelten ausschließlich die im Neuen Testament gegebenen Richtlinien und Anordnungen, wie sie dort geschrieben stehen, ohne Anpassung an den gottlosen, schamlosen und emanzipatorischen Zeit- und Weltgeist. Warum mussten wir das ausführlich betonen? Weil genau das heute umgestoßen wird. Ältestinnen, Pastorinnen, allenthalben, darauf komme ich noch gleich zurück, oder eben auch Älteste, auch Männer, die nicht diesen Kriterien entsprechen, die in 1. Timotheus 3 und Titus 1 genannt sind. Ich will es nur mal lesen, diese Liste, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Das habe ich an anderer Stelle getan. Aber hier einmal, was sind so die Kennzeichen für einen Ältesten? Es sollten ja mehrere sein in der Gemeinde. Ja, soll keiner die Alleinherrschaft quasi haben, sondern soll ein wirklicher Dienst bleiben. Und da ist gut, wenn mehrere Brüder das gemeinsam tragen, diese Last. aber auch Freude des ältesten Dienstes. Also wir lesen in 1. Timotheus 3 ab Vers 1, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst oder Ältestendienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, also einen unbescholtenen Ruf haben. Mann einer Frau, das heißt, er soll nicht in irgendwelchen unzüchtigen oder polygamen Beziehungen leben. Das heißt nicht, dass er eine Frau haben muss unbedingt, kann auch ein lediger Mann sein, aber es ist durchaus so, dass auch zum Beispiel der Apostel Petrus eine Frau hatte, ja, auf den sich das Papsttum heute zu Unrecht beruft. Und ein Ältester darf, sollte vielleicht auch eine Frau haben, das ist kein absolutes Muss, aber wichtig ist, dass er mit nur einer Frau, nämlich seiner Frau, lebt. Nicht mehrere Frauen gleichzeitig irgendwie umgarnt. Das wäre ein ganz schlechtes Zeugnis nach außen auch. Er sollte nüchtern sein, also kein Hitzkopf, der unter emotionaler Überwältigung irgendwelche falschen Entscheidungen trifft, sondern Dinge nüchtern prüft anhand des Wortes Gottes unter Gebet. Er sollte besonnen sein, das berührt sich auch damit, keine übereilten Entscheidungen treffen, sollte anständig sein, gastfreundlich, ein offenes Haus ist ein wichtiges Kriterium für einen biblischen Ältesten, wo auch die Gemeindeglieder willkommen sind. Fähig zu lehren, denn er muss ja auch die Gemeinde vor Irrlehren bewahren und die gesunde Lehre weitergeben können. Nicht der Trunkenheit ergeben, also jede Art von Rauschmitteln sollte tabu sein für einen Ältesten. Das ist ja schlimm, wenn ein Pfarrer besoffen auf die Kanzel steigt, ja, oder auch mit Zigaretten sich selber zerstört oder anderen Drogen. Es gab leider immer wieder solche Fälle, die dann viel Schande über die Kirchen bringen, die so etwas dulden. Dann sollte er nicht gewalttätig sein, also kein aggressiver Mensch, der auf andere vielleicht sogar mit körperlicher Gewalt zugeht oder auch mit seelischer Gewalt. Gibt es leider auch in manchen Gemeinden. Da sind Männer vorne dran, die wütend, schreiend und tobend sind. Das ist kein Kennzeichen für einen biblischen Ältesten. Er sollte nicht nach schändlichem Gewinn streben, also nicht habgierig und alles um des Geldes willen machen. Das wäre auch ein schlechtes Zeugnis und würde dem Herrn Schande bereiten. Dann sollte er gütig sein. Man sollte spüren, dass er wirklich die Gemeinde, die ihm anvertrauten Schafe, lieb hat. Dass er einfach seine Güte kundwerden lässt in der Gemeinde. Und eben nicht streitsüchtig. Was ist das für ein Zeugnis, wenn ein Ältester dauernd irgendwo Streit sucht, überall die Schwachpunkte der anderen emporkehrt und dann hier Spaltungen sogar in der eigenen Gemeinde verursacht? Was anderes ist natürlich, wenn Irrlehre wäre. Ja, da muss klar gestritten werden, aber trotzdem in Liebe und Wahrheit, damit die falsche Lehre hinausgefegt wird. Das kommt ja noch die Gemeindezucht. Nicht geldgierig. Also auch nicht nach Gewinn streben und nicht geldgierig, schon gar nicht danach sich ausstrecken. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Stellt euch vor, es wäre ein Ältester da, der würde beanspruchen, die Gemeinde gut zu leiten, aber in seinem Haus, wenn man da hineinkommt, herrscht das absolute Chaos. Und die Kinder, die tanzen auf den Köpfen der Eltern herum. Und ja, da muss er erst einmal drum beten und ringen, dass Ordnung in seinem eigenen Hause einkehrt. Natürlich können wir den Glauben auf unsere Kinder und Enkel nicht vererben. Gott hat Kinder, aber keine Enkel. Aber trotzdem sollten wir, auch wenn die Kinder vielleicht noch nicht gläubig sind, schauen, dass sie in einer Ordnung, auch äußerlich sichtbaren Ordnung leben. Wir können die Unordnung nicht dulden in unserem Haus. Und dann deshalb heißt es noch in Vers 5, wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Es geht gar nicht, ja. Passt nicht zusammen. Der Älteste sollte ferner kein Neubekehrter sein. Ein Neuling könnte sehr schnell abheben, hochmütig werden. Und er kennt ja noch gar nicht die Bibel so gut, um zu wissen, was in schwierigen Fragen zu tun ist. Ja, ein Neubekehrter ist total überfordert. Kein Neubekehrter steht hier, damit er nicht aufgeblasen, also stolz und hochmütig wird. Und in das Gericht des Teufels fällt, denn Stolz, ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Sollte also kein Mensch sein, der im Ort einen ganz schlechten Ruf hat. Jetzt nicht, weil er Christ ist, sondern durch seinen Lebenswandel. Ja? Dass man sagt, der will Christ sein. Und auch noch Ältester, der so da Ladendiebstahl schon gemacht hat, der mit allen möglichen Frauen hier schon getrieben hat, oder dessen Kinder hier alles zerschlagen, wenn sie durch die Straßen laufen. Ja? Das wäre also ein ganz schlechtes Zeugnis für einen Ältesten. Wäre nicht geeignet. Da muss dann auch die Gemeinde einschreiten. Es gibt dann auch an anderer Stelle im Neuen Testament den Auftrag der Gemeinde, auch Älteste abzuberufen, wo sie gegen diese klaren Ordnungen verstoßen. Genauso Diakone, das sind Diener, die praktische Liebesdienste in der Gemeinde tun, Hilfsdienste etwa für Alleinstehende, für Arme, für Schwache, Kranke. Die wurden ja eingesetzt in der Urgemeinde, in Apostelgeschichte 6 wird es beschrieben, als die Witwen in der Gemeinde nicht versorgt werden konnten, weil die Apostel überfordert waren. Es kamen immer mehr Aufgaben, so wie auch schon bei Mose im Alten Bund, der dann auch Helfer einsetzen musste auf den Rat seines Schwiegervaters Jethro hin, hat er dann Helfer eingesetzt und delegiert für die Aufgaben. Und so sind jetzt auch Diakone vorhanden und auch für sie gelten Kennzeichen, die lese ich jetzt aus Zeitgründen nur vor, im gleichen Kapitel 1. Timotheus 3 ab Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone, also die Diener, ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben an Jesus Christus. Also das sind die Kriterien von 1. Timotheus 3 und das gleiche finden wir auch nochmal mit einigen Variationen, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht lesen kann, in Titus 1, wo es darum geht, dass auch auf der Insel Kreta Älteste eingesetzt werden sollen, aber genauso gilt es überall auf der Welt, dass diese Kennzeichen maßgeblich sind. Nun kommen wir aber auch zum Thema, was heute ja auch sehr viel diskutiert wird und wir haben das deshalb ganz bewusst und notwendigerweise in diesen Bekenntnisentwurf aufgenommen. Und zwar folgendes. Also es wurde ja schon erwähnt, dass wir uns fernhalten sollen vom gottlosen, schamlosen und emanzipatorischen Zeit- und Weltgeist. Und die Emanzipation, das heißt die Befreiung aus der Unmündigkeit, es wird gesagt, die Frauen wurden immer unterdrückt, das stimmt weithin auch, aber beim Herrn Jesus waren sie nicht unterdrückt. Es waren auch Frauen in seiner Nachfolge, die Frauen waren die ersten Zeuginnen seiner Auferstehung. Er hat sie sehr gewürdigt, ganz im Gegensatz zur Umwelt damals, sowohl im Judentum als auch im Heidentum. Als der Herr Jesus hat den Frauen genau das zuteil werden lassen, was in Galater 3 steht, dass in Christus ja alle die gleiche Erlösung erhalten. Und bezüglich der Erlösung ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Sklave und Freiem und so weiter. Das bezieht sich aber auf die Erlösungsordnung. Dagegen bleibt die Schöpfungsordnung bestehen. Epheser 5, der Mann ist das Haupt der Frau, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Das ist eine unumstößliche Schöpfungsordnung, die gerade auch im Neuen Testament wiederum bestätigt und bestärkt wird. Und deshalb haben wir so formuliert, im nächsten Satz. Frauen haben vielfältige Aufgaben in der Gemeinde. Sie dürfen aber gemäß Gottes Wort keine gemeindeleitenden Aufgaben wahrnehmen. Sondern also nicht Pastorinnen, Predigerinnen oder Älteste oder gar Bischöfinnen oder Ähnliches sein. Dazu nur einige Bibelstellen, wo das deutlich wird. 1. Korinther 11, Verse 3 folgende, schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Also die Hauptstellung des Mannes ist eine Schöpfungsordnung, die im Neuen Testament bestätigt wird. 1. Korinther 14, 34 folgender. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Epheser 5, 24. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. 1. Timotheus 2, Verse 12 folgende. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Interessant, ja, die Schlange kam auf Eva zu, weil sie leichter verführbar war. Der Mann hatte sich dann nur von seiner Frau noch hinreißen lassen, auch in die Verführung hinein, ist aber dann genauso verantwortlich geworden. Aber die Schlange kam zuerst zur Frau und das deutet darauf hin, dass Frauen leichter noch als Männer durch ihr Lehren verführbar sind, weil sie mehr vom Gefühl her die Dinge beurteilen. Die Intuition kann manchmal auch wertvoll sein. Ich habe schon öfter die Intuition meiner Frau sehr ernst genommen, zu meinem eigenen Nutzen. Ja, wenn sie gespürt hat, da stimmt was nicht. Da muss man vorsichtig sein. Aber trotzdem, weil es oft auch sehr vom Gefühl ist, es ist nicht immer dann, was Lehrfragen angeht, entscheidend oder gut und hilfreich. Gerade was die Lehrfragen angeht. Deshalb, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren in der Gemeinde. Ich habe das ausführlich dargestellt, auch in einem Artikel, und möchte das nochmal so zusammenfassen. Was sagt die Heilige Schrift über Wesen und Dienst der Frau? Zunächst, in Christus ist weder Mann noch Frau, Galater 3, 28. Beide kommen von Gott, 1. Korinther 11, 11 folgender. Mann und Frau sind in Christus völlig gleichwertig. Die Erlösung gilt beiden gleichermaßen. Aber so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, ist der Mann das Haupt der Frau. Das Hauptsein des Mannes im Hinblick auf die Frau bildet das Hauptsein Christi über seine Gemeinde ab. Dieses Verhältnis kann nicht umgekehrt werden, da es sich dabei um eine Schöpfungsordnung handelt, die im Wesen Gottes beruht, der uns gewiss wie eine Mutter tröstet, Jesaja 66, 13, dabei handelt es sich um einen Vergleich, aber sich in seinem Wesen als Vater und Sohn offenbart, 1. Johannes 2, Vers 22. Zugleich freilich ist Gott Geist und steht über den Geschlechtern, Johannes 4, 24. Der Mann soll seine Frau lieben, soll sie in liebender Fürsorge beschützen und die Frau soll sich ihm in dankbarer und freiwilliger Unterordnung eben unterordnen. Da nun der Mann das Hauptsein Christi gegenüber der Gemeinde abbildet, kann die Frau keine Funktion in der christlichen Gemeinde einnehmen, die mit dem Hauptsein zusammenhängt. Konkret, sie kann nicht regieren und nicht autoritativ lehren. Der Ältesten- und Hirtendienst ist, wie auch der Apostolat, im Neuen Testament eindeutig Männern vorbehalten. Man sieht die Stellen, die ich genannt habe, oder auch 1. Timotheus 3, Vers 2 und Titus 1, Vers 6. Die Frau in der Gemeinde soll sich also in der Leitungs- und Lehrautorität hierzu bevollmächtigter Männer unterordnen. Das Schweigegebot in 1. Korinther 14, 34 folgender bezieht sich darauf und nicht, meines Erachtens, nicht auf ein völliges Schweigen in jeder Situation des gemeindlichen Alltags. Da gibt es Brüder, die das anders sehen. Ich sehe aber so, dass sich das nicht auf ein völliges Schweigen bezieht, denn die Bibel spricht zugleich davon, dass Frauen beten und prophetisch reden, in 1. Korinther 11, Vers 5. Nicht prophetisch schweigen, ja, beten und prophetisch reden. Wobei sie ihr Haupt bedecken sollen, gemäß 1. Korinther 11. Sie spricht davon, dass es Prophetinnen gab in Apostelgeschichte 21, Vers 9. Die Frau darf also insofern reden, als sie sich nicht auf die verbindlichen Lehrfestlegungen in der Gemeinde bezieht, beziehungsweise solche neu formulieren möchte. Das heißt praktisch, die Frau kann sicherlich in der Bibelstunde ihren Glauben bezeugen, Erkenntnisse weitergeben, beten, singen und kleinere Beiträge bringen und auch im Gottesdienst. Aber sie soll nicht im autoritativen Sinne lehren, also jetzt nicht eine Hauptpredigt halten oder dogmatische Lehren festlegen. Also etwa so ein Vortrag, wie ich jetzt hier halte. Ja, das sollte die Frau nicht tun, einen Lehrvortrag, sondern Zeugnisse aus ihrem Glaubensleben, das ist dann etwas anderes. Sie kann auch missionarische Gespräche führen, natürlich, am besten von Frau zu Frau. Aber es ist auch nicht verboten, auch einem Mann gegenüber in aller Keuschheit. Nun, jedenfalls heißt eben auch, dass Frauen beten und prophetisch reden können. Und es gibt viele biblisch begründbaren und wichtigen Dienste der Frau in der Gemeinde. Sie kann im Haus und in gewissem Rahmen auch in der Gemeinde prophetisch reden. Sie kann allein in der Familie und in der Gemeinde beten. Sie kann andere Frauen im Wort Gottes unterweisen. Titus 2, Vers 3 bis 5. Sie kann Kinder lehren und im Wort unterweisen. 2. Timotheus 1, Vers 5 und 2. Timotheus 3, Vers 15. Sie kann ihren Glauben gegenüber Ungläubigen bezeugen. Sie kann diakonische Dienste wahrnehmen und vieles andere. Wenn Frauen das wirklich wahrnehmen, ernst nehmen, hätten sie so ein vielfältiges Aufgabenfeld. Aber der emanzipatorische Zeitgeist hat sie dazu verführt, nun alles, was der Mann macht, auch wenn es in der Bibel für Frauen verwehrt ist, auch das alles zu erstreben, um alle Barrieren niederzureißen. Und damit ist die Sünde hineingedrungen in viele Gemeinden, wo das dann so akzeptiert wurde. Könnt ihr das teilen, diese Sicht? Also wir wollen auch hier Gottes Wort ernst nehmen, auch in diesen Fragen, die heute so unpopulär klingen. Wie gesagt, ich sage nochmal, viele wichtige Aufgaben für Frauen. Und wenn sie es ausschöpfen, würden sie ihr Leben lang nicht fertig. Aber man muss unbedingt nun die Rolle des Mannes einzunehmen versuchen. Und dadurch aber fällt man in Sünde. Es ist Sünde, wenn man diese Schöpfungsordnung übertritt. Auch die Männer sündigen, die das dann akzeptieren und unterstützen. Nochmals, der Mann soll seine Frau lieben, die Frau soll sich unterordnen, das ist die Schöpfungsordnung Epheser 5. Beides ist ein Gnadengeschenk, ja, weil es widerstrebt unserem Fleisch, beides. Ja. Der Mann liebt die Frau nicht immer in gleicher Weise, ist auch ein Geschenk, wir dürfen immer darum bitten, uns diese Liebe zu schenken zu lassen, dass wir auch fürsorgend für die Frau da sind. Und die Frau wird sich dann auch gern und bereitwillig unterordnen, wenn sie merkt, dass der Mann sie wirklich lieb hat, ihr eigener Mann wohl bemerkt. Ja, nun kommt ein weiteres, sehr unpopuläres, und zwar hier der letzte Abschnitt oder Satz aus diesem Artikel, das Leben als Gemeinde. Menschen, die dauerhaft und unbußfertig in offenbarer Sünde leben, oder Irrlehren vertreten und andere dadurch zu Fall bringen würden, müssen nach mehrmaliger Ermahnung aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, mit dem Ziel ihrer Umkehr und der Bewahrung der Gemeinde vor dem Bösen. War schon schwierig, das alles in einem Satz zusammenzufassen, aber ich hoffe, ihr konntet verstehen, was da alles drin steckt. Es steckt drin, dass es also Menschen sind, die nicht irgendwie jetzt sündig in Gedanken, Worten oder Taten, sondern die dauerhaft und unbußfertig, ohne Bereitschaft umzukehren, in offenbarer Sünde leben, die dann um sich frisst wie ein Krebs. Zum Beispiel, wenn da jetzt ein Pärchen ist und zum Abendmahl gehen will, das praktisch unverheiratet in der gleichen Wohnung zusammenlebt, ja. Und dadurch das Vorbild macht, ja, man kann ja ohne Trauschein halt zusammenleben, miteinander schlafen. Also praktisch aktiv in Unzucht oder Ehebruch, je nachdem, wenn eine vielleicht schon verheiratet war, zusammenleben. Und dann als schlechtes Vorbild, das in der Gemeinde geduldet wird, das kann nicht sein. Sondern sie müssen ermahnt werden, heiratet doch und vorher nehmt getrennte Wohnungen und dann geht zusammen und tut Buße, wenn da schon was war, sexuell und so weiter. Das wäre der richtige Weg. Aber man hat zum Beispiel im Rheinland einen Pfarrer entlassen, der einem solchen Pärchen das Abendmahl verweigert hat, als eine Art Züchtigung. Ja? Aber man hat dann den Pfarrer entlassen, nicht die, die hier in Unzucht gelebt haben. Soweit ist es schon in vielen Kirchen gediehen. Deshalb komme ich gleich dazu, warum wir uns aus solchen Kirchen und Dachverbänden auch lösen sollten, wo Sünde und Irrlehre toleriert wird und schon überhand genommen hat. Es gibt ja auch Beispiele im Neuen Testament, wir haben auch schon die Tage gehört, in 1. Korinther 5, da lesen wir, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, nämlich, dass einer die Frau seines Vaters hat. Eine inzestuöse Beziehung, vielleicht ist auch die Stiefmutter, aber wie auch immer, die Frau ist ja mit dem Vater verheiratet, da kann ja nicht der Sohn auch diese Frau plötzlich zu sich nehmen und mit ihr sexuellen Verkehr pflegen und dadurch die Ehe brechen. Und das wurde geduldet in der Gemeinde in Korinth. Und dann heißt es, und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Und dann beschließt der Apostel im Herrn, diesen Menschen, der muss ausgeschlossen werden. Und dann heißt Vers 5, ihn dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Denn ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also der Ausschluss geschieht, erstens um die Gemeinde vor dem Sauerteig der Sünde zu bewahren und sie davon zu reinigen. Und zweitens auch, um den Ausgeschlossenen zur Besinnung zu bringen, dass er durch diese Strafe, die sehr offensichtlich dann ist, vielleicht noch zum Umdenken, zur Umkehr gelangt, in sich geht. Ja, das heißt, ihn dem Satan zu übergeben, das heißt, ihn einfach wieder in den Machtbereich Satans, in die Welt hinauszustoßen aus der Gemeinde des Herrn. Das ist damit gemeint. Zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Also, wer unbußfertig und dauerhaft in offenbarer Sünde lebt oder auch Irrlehren vertritt, genauso bei Irrlehren. So lesen wir zum Beispiel in Römer 16, Vers 17 und 18. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Keine Gemeinschaft mit ihnen. In den Johannesbriefen heißt es mal, man soll diese Irrlehrer noch nicht einmal grüßen, geschweige denn in das Haus oder die Gemeinde aufnehmen, damit sie nicht Zerstörungswerk dort anrichten. Da muss Abstand gehalten werden. Ja. Wenn jetzt hier ein Zeuge Jehovas hineinkäme, wir können ihm zwar das Evangelium bezeugen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass der jetzt auf die Kanzel steigt und die Gemeinde durcheinander bringt und zerstört. Versteht ihr? Nur als ein Beispiel. Und genauso auch bei anderen Sektierern. Man muss schon prüfen, wenn jemand als Gast in die Gemeinde kommt, wie der glaubt oder nicht glaubt. Sind manche Gemeinden schon durcheinander gekommen, da haben sie Gäste gleich auf die Kanzel gelassen, da haben sie da irgendetwas verkündigt, dass Jesus nicht Gott sei oder dass alle, sogar der Teufel noch erlöst würden oder was auch immer, ja. Und dann kamen Fragen, ja, steht das in der Bibel, wo haben die das jetzt her? Solche Irrlehren können nicht in der Gemeinde geduldet werden. Ja, das Ziel allerdings ist, und zwar nach mehrmaliger Ermahnung erfolgt erst der Ausschluss, und das Ziel ist eben, dass der Irrlehrer oder unzüchtig oder falsch Lebende umkehrt und dass die Gemeinde bewahrt wird vor dem Bösen. In Titus 3, Vers 10 schließlich noch lesen wir, einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Ja, mit sektierischen Menschen sollen wir nichts zu tun haben, außer, dass wir sie ermahnen und sagen, lies die Bibel, nimm die Bibel allein ernst und verändere nichts daran und kehre um von deinem falschen Weg. So, und jetzt kommen wir zu dem Artikel, der sich wohl in keinem anderen Glaubensbekenntnis bisher findet und den ich auch nirgends gefunden habe, der mir aber wichtig war. Und ich habe deshalb formuliert und eingefügt hier. Und dürft gern sehen, ob ihr das auch so mittragen wollt oder könnt. Möge jeder prüfen, wie es auch in seiner Gemeinde, in seinem Dachverband, wo ihr vielleicht noch drin seid, aussieht. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, der Fisch fault vom Kopf her. Die Entwicklung in der Endzeit ist so, dass die Dachverbände von oben her unterwandert worden sind. Da werden die führenden Leute zu Schulungen, Seminaren, Kongressen eingeladen, Beispiel Vilogri-Kongress mit tausenden Führungskräften oder Kongress christlicher Führungskräfte, was auch immer da läuft. Und da werden sie umgepolt Richtung Ökumene, Richtung Bibelkritik, Richtung weltliche Evangelisationsmethoden, Richtung Frauenordination. Ich könnte jetzt vieles andere nennen. Versteht ihr? Und die Verführung fällt vom Kopf her, dann wird gelehrt von oben her, seht doch alles nicht so eng. Wir haben ja die Bibel, aber wir haben auch heute die Erfahrung und auch der Papst, das ist ja ein reformatorischer Papst, wird jetzt sogar behauptet, auch in Idea nachzulesen und anderen Blättern, die auch von den ökumenischen Johannitern unterwandert worden sind. Und da sehen wir also, wie weit die Verführung fortgeschritten ist. Bei mir müsst ihr manchmal auch zwischen den Zeilen hören, ich kann manches nur andeuten in öffentlichen Vorträgen. Wer Fragen hat, darf mich gerne aber auch fragen. Und jedenfalls sind sehr viele führende Evangelikale heute, zum Beispiel in Johanniterorten. Die Namen werde ich jetzt nicht öffentlich hier sagen. Und die Johanniter haben eine ökumenische Verpflichtung zusammen mit den Maltesern. dass sie die Christenheit Richtung Rom führen. Und deshalb läuft der große ökumenische Sog auch vor allem über die evangelische Allianz. Der Zug rollt schon längst nach Rom. Und Rom ist die Stadt mit den sieben Hügeln, die in Offenbarung 17 beschrieben wird als die Hure Babylon. Das ist eindeutig Rom, auch die Gewänder aus Purpur und Scharlach tauchen da auf, auch die Verfolgung der Gläubigen, das Blut, das an ihr klebt, alles in Offenbarung 17 beschrieben, wo es um die große Hure Babylon, um die Vermischung geht. Die Hure Babylon ist ja die Religion, die dem Antichristen den Weg bereitet, wo nicht mehr Jesus allein als der Weg, die Wahrheit und das Leben verehrt wird, sondern alle Religionen zusammengeführt werden. Und der Beweis, auch dieses Jahr wieder, 25 Jahre nach dem ersten Friedensgebet in Assisi 1986, auch dieses Jahr 2011 findet wieder Assisi statt, zusammen mit den führenden Vertretern christlicher Konfessionen, Kirchen und Freikirchen und auf der anderen Seite den Führern der Religionen, Dalai Lama und Buddhisten, Hinduisten, Moslems, Shintoisten, Konfuzianer, Medizinmänner, Ahnengeisterverehrer, alles wird eingeladen, um für den Frieden zu beten. Ist das nicht die Hure Babylon, die sich da abzeichnet? Was soll denn noch kommen? Ja, fragen wir uns. Und dann wird in der Kirchengemeinde XY ein Friedensgebet zusammen mit den Moslems veranstaltet. Ist ja alles der gleiche Gott. Ist das so? Nur eine Bibelstelle dazu, 1. Johannes 2, Vers 22. Das ist jetzt nur eine von vielen Warnungen, wo es ja darum geht, um diese Religionsvermischung. Da heißt es, ich finde es jetzt nicht so schnell, wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der den Vater und den Sohn leugnet? Ja. Und genau das tut zum Beispiel der Koran. Da wird geleugnet, dass Allah einen Sohn hat. Aber die Bibel sagt, das ist antichristlich. Gerade wenn man mit Moslems zusammen sich zum Gebet trifft, dann betet man zu einem anderen Gott. Das ist nicht der Gott der Bibel, der Vater Jesu Christi. Könnten Moslems gar nicht zu unserem Gott beten. Ja. Ist ihnen ja verboten vom Koran her. Aber das wird alles so getan, als sei das heute alles egal. Postmoderne Beliebigkeit. Und deshalb, vielleicht versteht er besser nach dieser Einleitung, was ich jetzt hier so formuliert habe, mit Gottes Hilfe in dem nächsten Artikel, das Verhältnis zur Ökumene und zu Dachverbänden. Wir glauben und erkennen, dass die Gemeinden in urchristlicher Zeit nicht in ökumenischen Zusammenschlüssen und Dachverbänden organisiert waren. Liebe Geschwister, ist an irgendeiner Stelle der Bibel des Neuen Testaments aufgefallen, dass von einem Dachverband die Rede ist? Wenn mir das einer beweist, lasse ich mich gerne korrigieren. Ich habe es bisher nirgends gefunden. Die Briefe sind gerichtet an die Gemeinde in Rom, an die Gemeinde, die Gemeinden in Galatien, an die Gemeinde in, wo war das, Thessalonich, und so, Korinth, Galatien, ja. Also von einem Dachverband ist nicht die Rede. Es gab natürlich aber einen Zusammenhalt, aber kein Dachverband. Und deshalb der nächste Satz. Die einzelnen Gemeinden standen zwar in brüderlicher Verbindung miteinander, waren aber strukturell selbstständig und voneinander unabhängig. Sie wurden zusammengehalten durch den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, durch die Briefe und Schriften der Jünger und Apostel, die in den Gemeinden kursierten, ja, die dort hingeschickt wurden und dann auch in andere Gemeinden weitergegeben, die wurden dann auch recht früh gesammelt im neutestamentlichen Kanon, im Schriftenverzeichnis. Und zusammengehalten durch die brüderliche Liebe. Das war die urchristliche Situation. Die Apostel hatten natürlich eine Autorität, ja. Aber die Autorität hatten sie, weil sie den Herrn kannten und auch durch ihre Schriften, die dann das Bindeglied zwischen den Gemeinden waren. Praktisch ihr Glaubensbekenntnis. Die neutestamentlichen Briefe, die Evangelien, dann auch am Schluss die Johannesoffenbarung. Das wurde gelesen in den Gemeinden und danach hat man geglaubt und gelehrt, so wie wir es heute auch tun. Und das hält uns auch zusammen. Jeder, der die Bibel ernst nimmt, den biblischen Herrn Jesus liebt, durch ihn Erlösung hat, gehört zusammen, auch wenn wir uns heute in verschiedenen Gemeinden, Hausgemeinden oder anderen Gemeinschaften versammeln. Mit großer Trauer, sagen wir weiter formuliert, mit großer Trauer müssen wir feststellen, dass sich heute die meisten christlichen Werke, noch nicht alle, aber die meisten christlichen Werke, Dachverbände und Gemeindeverbände, auch im evangelikalen Bereich, in die babylonische Ökumene haben hineinziehen lassen und im Gefolge davon auch viele der ihnen angeschlossenen Gemeinden. Ich möchte das gar nicht weiter begründen. Ich frage euch, stimmt das oder stimmt das nicht nach eurer Beobachtung? Wer die Meldungen der letzten Jahre, Jahrzehnte verfolgt hat, der sieht ja, wie stark hier die ökumenische Bewegung um sich greift. Einordnung in ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und es läuft ja so, dass man, wenn man da nicht dazugehört, oft gar keine Anstellung als Kindergärtnerin bekommt. Zum Beispiel. Oder in anderen Bereichen habe ich schon gehört, ja, wenn wir nicht in der ACK sind, dann gelten wir als Sekte, dann werden wir nirgends eingestellt, was so im kirchlichen Rahmen läuft. Da wird Druck ausgeübt. Oder was ist eigentlich ACK? Das ist die Vor-Ort-Organisation des Ökumenischen Rates der Kirchen oder Weltkirchenrates, der ja mit allen Religionen zusammenarbeitet, muss man einfach wissen. Also da zeichnet sich genau wie im Vatikan die Hure Babylon ganz klar ab. Sobald die Grenze zu den Religionen überschritten ist, ist es babylonische Vermischung. Aber auch sobald schon die Grenze nach Rom überschritten ist, denn in Rom sind viele heidnische Lehren. Ich habe hier ein Katholizismushandbuch geschrieben, recht umfangreich die römischen Lehren widerlegt. Das sind okkulte Lehren. Da werden Tote angebetet und verehrt, ja, die Heiligen und Marienverehrung. Da werden Totenmessen abgehalten. Da sind Knochen einbetoniert in Altäre, damit die Wunderkräfte wirken bei der Umwandlung der Hostie, auch ein magischer Akt, ich komme gleich noch darauf zurück, und so weiter. Und mit solcher okkulter Kirche wollen heute die Evangelikalen zusammenarbeiten, weil sie auch gegen Abtreibung ist, ja, gut, das sind sie. Aber wir können ja wegen einer guten Ethik nicht die ganze Dogmatik über den Haufen werfen und sagen, jetzt haben wir auch die gleiche Lehre, ist doch alles egal. Und wenn sich der Papst dann noch so schön ökumenisch gibt, aber manchmal auch nicht, er erkennt uns ja gar nicht an, dass wir Kirchen sind nach katholischem Verständnis. Gott sei Dank sind wir das nicht nach dem Verständnis. Aber einerseits gibt er sich doch wieder ökumenisch, da meinen sie, jetzt können wir nach Rom marschieren. Ja, es ist eine traurige Entwicklung. Auch im evangelikalen Bereich, vor allem über die Evangelische Allianz oder die internationale Konferenz bekennender Gemeinschaften, rollt der Zug nach Rom. Sind eure Gemeinden auch schon auf dem Weg? Ja, ihr sagt alle ja. Das ist traurig zu hören, aber es ist so. Und da hilft nur noch, sich in unabhängigen Gemeinden zu versammeln, die nicht in der Ökumene, nicht in der ACK, nicht im Weltkirchenrat und ich sage es jetzt auch ganz bewusst, nicht in der Evangelischen Allianz sind. Da nicht mitmachen. Man kann da immer noch rausgehen. Aber die Tendenz ist, dass man jetzt versucht, alle hineinzuziehen. Man hat jetzt viele Freikirchen in die Allianz gezogen. Man hat jetzt sogar konservative Evangelikale angeschrieben, dass sie doch auch in die Allianz kommen sollen. Man hat es schon geschafft, die Russlanddeutschen zum großen Teil bisher noch gut stehenden Gemeinden zu spalten, dass einige jetzt auch in die Allianz gehen, andere nicht, die es noch durchschauen. So ist die Entwicklung. Also das ist wie ein Sog über die Allianz nach Rom. Lassen wir uns da warnen. Manche Gemeinde würde ich jetzt sofort hinausgeworfen, wenn ich sowas sagen würde, aber ich denke, es ist die Wahrheit, oder meint ihr nicht? Ja, es ist die Beobachtung nicht nur von mir, auch von vielen anderen wachen Christen, die darunter leiden, dass dann plötzlich alle möglichen ökumenischen Praktiken eingeführt werden. Das Jahr der Stille diente auch dazu, mystische und katholische Heilige in die evangelikalen Kreise einzuführen und so weiter. Wenn ihr den ERF hört, da kommt dann Teresa von Avila und die Heilige und der Heilige. Alles schon total ökumenisch, nicht? Und solche Sendungen. Es gibt auch noch gute Sendungen, auch dort einzelne, aber die Tendenz ist ökumenisch. Und zwar in einer falschen Weise. Es gibt nämlich die wahre und die falsche Einheit. Und das möchte ich euch jetzt vortragen. Ich lese es einfach vor. Ich habe das öfters mal in meinen Büchern formuliert und aus Zeitgründen lese ich es jetzt nur mal vor. Der Unterschied zwischen wahrer und falscher Einheit. Wahre Einheit umfasst nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die sein Wort als die Wahrheit behalten, die in der Welt, aber nicht von der Welt sind und die daher von der Welt gehasst werden. Johannes 17. Falsche Einheit hingegen umfasst die gesamte Menschheit, Sie hurt mit allen möglichen Ideologien und Religionen und verfolgt diejenigen mit Zwang, Terror und schließlich Gewalt, die Jesus Christus als einzigem Herrn, Erlöser und Friedensbringer die Treue halten. Offenbarung 13 und Offenbarung 17 und 18. Wahre Einheit kommt durch Missionierung und Evangelisierung aller Völker zustande, durch den klaren Ruf zum rettenden Glauben und zur Lebensübergabe an Jesus Christus. Matthäus 28, 18 bis 20, Johannes 17, Vers 20 und 21. Falsche Einheit umgeht diesen Ruf zur Bekehrung, indem sie politische Probleme und Selbsterlösungsversuche einer sich als autonom verstehenden Menschheit in den Vordergrund stellt. Einer Menschheit, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat zu ihrer Rettung und die ihre Zuspitzung im Antichristen findet, der sich selbst in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2. Wahre Einheit duldet keine Irrlehre. Galater 1, 2. Johannesbrief und Judasbrief. Falsche Einheit duldet Irrlehre und fördert sie infolge der Vermischung der Ideologien sogar noch. In der Praxis besitzt die falsche Einheit eine dreifache Ausrichtung, die zur Diktatur des Antichristen führt. A. Politisch auf ein Welteinheitsreich hin, in dem alle einerlei Meinung haben. Offenbarung 17, Vers 13. B. Wirtschaftlich auf ein einheitliches Weltwirtschaftssystem hin, in dem niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens 666. Offenbarung 13. C. Religiös auf eine Welteinheitsreligion hin, in der alle, die auf Erden wohnen, den Drachen, Satan, und das Tier aus dem Meer, den Antichristen, anbeten. Alle, deren Namen nicht geschrieben sind, von Anfang der Welt in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist. Offenbarung 13, Vers 8. Unterschiede zwischen wahrer und falscher Einheit. Ich schließe nun diesen Artikel ab. Wir lesen weiter unter der Überschrift das Verhältnis zur Ökumene und zu Dachverbänden. Wir glauben demgegenüber, dass sich Biblisches und Unbiblisches, Licht und Finsternis, Christus und Belial, Belial ist der Teufel, nicht miteinander vermischen dürfen. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 20, wo es heißt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Auch nicht mit heidnischen Elementen in verschiedenen Religionen und Konfessionen. Und wo solche heidnischen Elemente da sind, müssen wir uns von diesen Konfessionen und Religionen insgesamt abgrenzen, dass wir nicht ihrer Sünden teilhaftig werden. Denn in Offenbarung 18 heißt es dann, geht aus von ihr und sondert euch ab von dieser babylonischen Hure und Vermischung. Und der letzte Satz in diesem Abschnitt, von allen ökumenischen Zusammenschlüssen und Allianzen, ich habe bewusst das Wort Allianzen hier eingefügt, um deutlich zu machen, worum es geht. Ja? Klar, was damit gemeint ist, oder? Von allen ökumenischen Zusammenschlüssen und Allianzen halten wir uns daher fern. Wir versammeln uns in unabhängigen Gemeinden, sind allein Jesus Christus unterstellt, und haben die Bibel als einzige Grundlage unseres Glaubens und Lebens. Zu anderen unabhängigen bibeltreuen Gemeinden pflegen wir brüderlichen Kontakt. Aber ohne Papst, ohne Dachverband, ohne Chef oben oder Generalsekretär, Allianzgeneralsekretär und was auch immer, ja, da ist die Gemeinde in Hoegrede, da ist die Gemeinde in Pforzheim, da ist die Gemeinde in Duisburg, auch mehrere Gemeinden, gar keine Frage. Aber man hat brüderschaftlichen Kontakt, geschwisterlichen Kontakt, aber ohne jetzt irgendwo zu berufen, wir machen jetzt eine Generalkonferenz, da wird jetzt sein Generalsekretär gewählt und dann haben wir schon wieder das gleiche Problem wie in Rom, wie im Weltkirchenrat, wie bei der Evangelischen Allianz, dass oben die Spitze ist und ich sage nochmal, der Fisch fault vom Kopf her. Lasst euch nicht unterjochen durch irgendwelche korrupten und umgekippten Führungspersönlichkeiten, die sich von der großen Ökumene haben einkaufen lassen. Nicht unbedingt finanziell, aber ideologisch, religiös, ökumenisch. Sollen wir hier abschließen oder noch den Punkt, der auch zur Gemeinde gehört, Taufe und Brotbrechen betrachten.
Heute Abend haben wir dann zwei Themen.
Ja, und da könnten wir heute Abend noch Fragen stellen, wer da noch Zeit weiß. Sollen wir Taufe und Brotbrechen noch betrachten?
Ich habe noch Platz.
20 Minuten. Ja, Taufe und Brotbrechen. Das wäre alles ein riesiges Thema. Ich habe auch mal Vorlesungen gehalten, 30 Stunden über Ekklesiologie, Gemeindelehre, aber das jetzt in 1,5 Stunden ist schon nicht einfach. Ja. Nun aber zu Taufe und Brotbrechen. Wir glauben, dass sowohl die Glaubenstaufe als auch das Brotbrechen, Tisch oder Mahl des Herrn, Anweisungen des Herrn Jesus Christus an seine Gemeinde sind. Ihr habt gemerkt, ich spreche ja nicht von Sakramenten. Sakramenten, da klingt dieses mystisch, fast schon magische Denken mit, dass durch die Hostie Reinigung von den Sünden geschieht, dass durch die Taufe die Wiedergeburt geschieht. Das ist sehr verbreitet, diese Lehren, die Taufwiedergeburtslehre in der katholischen Kirche. Das heißt, wenn du getauft worden bist als Säugling, bist du schon ein Kind Gottes geworden. So wird dort gelehrt. Natürlich sollst du dann im Glauben der katholischen Kirche auch glauben, du sollst die Dogmen übernehmen. Aber die Wiedergeburt geschieht nach diesem Verständnis, auch bei Hochlutheranern übrigens, im Moment der Säuglingstaufe. In der Regel ist die Säuglingstaufe. Ist das biblisch? Ja, ich denke nicht. Ich werde euch die Bibelstellen noch nennen, die das widerlegen. Und deshalb haben wir als nächstes formuliert, getauft werden können Menschen, die Säuglinge sind. Nein, Menschen, die selbstständig bezeugen, dass sie Buße über ihre Sünden getan haben, dass sie Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben und in der Nachfolge Jesu Christi leben wollen. Und jetzt seht ihr in der Klammer eine ganze Reihe von Bibelstellen, die das belegen. Im Grunde alle Stellen, wo es um die Taufe geht. Ne? In der Apostelgeschichte vor allem auch. Denn die Taufe symbolisiert die Tatsache, dass der Gläubige mit Christus gekreuzigt, gestorben und wieder zu neuem Leben auferstanden ist. Wohlbemerkt der Gläubige. Das heißt, der Taufe geht der Glaube voraus und nicht umgekehrt, wie es in den großen Kirchen so gelehrt wird öfters, aber auch in manchen hochlutherischen und hochreformierten Freikirchen, wo gesagt wird, erst die Taufe und dann wirkt die Taufgnade irgendwann den Glauben. Das ist das sakramentalistische Verständnis der zuvorkommenden Gnade. Natürlich umgibt uns Gott mit seiner Gnade, möchte ihn nicht bestreiten. Er möchte Menschen ziehen, dass sie zum Glauben kommen. Aber die Taufe darf nie zu einem Ritual verkommen, auch nicht die Glaubenstaufe übrigens, sondern sie ist einfach Ausweis, Beweis des angenommenen Glaubens an Jesus Christus, dass ein Mensch zum Glauben gekommen ist und ein Kind Gottes geworden. Und das belegen sämtliche Bibelstellen, die wir hierzu im Neuen Testament finden. Zum Beispiel Markus 16, Vers 16. Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Die Reihenfolge ist hier durchaus wichtig. Ja. Wer glaubt und dann, kann man ergänzen, getauft wird. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das zeigt, dass auch ein Mensch, der zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, aber sich dann nicht taufen lässt, dass der auch gerettet werden kann, auch wenn er nicht diese Tauferkenntnis hat. Ich werde euch gleich vorlesen, mein Taufzeugnis, der ich auch erst fast 30 Jahre nach meiner Bekehrung mich habe auf den Namen Jesu taufen lassen. Aber das ist eine andere Sache. Also entscheidend ist der Glaube und nicht die Taufe. Die Taufe ist nur ein Erweis des Glaubens. Also eine Art Bekenntnis, kein sakramentalistisches Geschehen, sondern ein Bekenntnis. Also der Glaube, deshalb ist auch der Schächer am Kreuz gerettet worden, denn der konnte sich nicht mehr taufen lassen, als er da schon am Kreuz hing. Aber der Herr Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Glaube ist also entscheidend. Ja. Das ist auch ein Trost für diejenigen, die immer noch hin und her schwanken. Wie ist es jetzt mit meiner Taufe? Ich kann nur einladen, wenn ihr zum Glauben gekommen seid, dann lasst euch taufen. Aber dann ist natürlich das mit der Wiedertaufe die ganze Diskussion. Ich persönlich halte die Säuglingstaufe an Unmündige nicht für eine gültige Taufe, möchte ich auch ganz offen, aber in aller Demut auch euch sagen. Aber ich habe auch fast 30 Jahre gebraucht, um das zu erkennen, ohne jetzt hier jemanden Vorwurf zu machen, der da noch auf der Suche ist. Es hat mich nie jemand gedrängt dazu, aber ich habe es aufgrund des Wortes Gottes dann erkannt. Nur andere Stellen, Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 41, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es waren natürlich alles Menschen, die eine Entscheidung für Jesus vorher getroffen haben. Die ließen sich dann auch taufen. Genauso Philippus, Apostelgeschichte 8. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Philippus hat also das verkündigt, auch dem Kämmerer, den er dann traf, der von Jerusalem nach Hause zog. Und da sagte Philippus zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus aber und der Kämmerer, und er taufte ihn. Sieht aus, dass da wohl viel Wasser dann im Spiel war, nicht nur ein paar Tropfen. Genauso Saulus, als er zum Glauben kam, Apostelgeschichte 9, sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Apostelgeschichte 10, auch da heißt es, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Sie hatten aber schon vorher, indem sie sich bekehrten, den Heiligen Geist empfangen und dann wurden sie getauft. Apostelgeschichte 18,8, Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus, also auch die im Haus wurden gläubig, ja, ganz wichtig zu wissen. Man beruft sich immer auf die Haustaufen mit Unmündigen, aber die waren alle gläubig geworden, steht hier. Waren keine Unmündigen dabei. Wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus, auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Ließen sich taufen übrigens, ja. Es ist nichts, was einem übergestülpt wird, sondern eine Entscheidung, die vorausgeht. Und so weiter. Jetzt möchte ich der Einfachheit halber einfach mein Taufzeugnis verlesen und dann kommen wir noch zum Thema Abendmahl. Wer es will, kann es sich auch kopieren, steht auch auf meiner Homepage zu finden. Warum ich mich fast 30 Jahre nach meiner Bekehrung habe taufen lassen. Ich wurde im Jahre 1958 geboren und empfing, da der Zustand meiner Mutter und mein eigener Zustand kritisch waren, als Säugling die katholische Nottaufe. Danach machte ich sämtliche katholischen Stationen durch. Über die Erstkommunion und die Firmung bis hin zu einem fast ein halbes Jahr dauernden Kuraufenthalt wegen Lungenproblemen. Kuraufenthalt als 8-jähriges Kind in einem katholischen Kloster. Mit 8 Jahren war ich schon ein halbes Jahr im Kloster. Im Dezember 1976, damals war ich 18 Jahre alt, zeigte mir der Herr Jesus Christus durch das Wort Gottes bei meinem eigenen Bibelstudium und bei einer Evangelisation, dass ich ein verlorener Sünder bin. Ich erkannte meine Schuld, tat Buße darüber, bekannte meine Sünden Jesus Christus und bat ihn um Vergebung und Reinigung. Als ein Mensch, der bis dahin nicht nur im Katholizismus, sondern auch in verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, vor allem Buddhismus und Anthroposophie, vergeblich nach dem Heil gesucht hatte, hatte ich Jesus Christus nun als einzigen wahren Erlöser und Herrn erkannt und in mein Herz aufgenommen. Aus Liebe zu ihm und als Akt des Gehorsams gegenüber seinem Wort trat ich noch im gleichen Jahr aus der römisch-katholischen Kirche aus, da ich deren Lehre nicht mit der Lehre der Bibel in Einklang sehen konnte. In der katholischen Kirche wird gelehrt, dass die Säuglinge bei der Taufe durch Gottes Geist zu neuem Leben wiedergeboren werden. Taufwiedergeburtslehre. Die Taufe gilt als geradezu magischer, sakramentaler Akt, durch den der Täufling in die katholische Kirche als mystischer Leib Christi einverleibt wird. Ähnliche Lehren finden sich auch in manchen evangelischen Kirchen, besonders innerhalb des Luthertums. In der heutigen volkskirchlichen Tradition ist es so, dass durch die Säuglingstaufe der Bestand der Volkskirche gesichert wird, indem ihr Mitglieder zugeführt werden, bevor diese eine bewusste Entscheidung für oder gegen die Kirchenmitgliedschaft treffen können. Immer schon hatte ich Fragen, ob die Säuglingstaufe generell und zudem in der Art, wie ich sie empfangen hatte, von Gottes Wort der Bibel her gerechtfertigt ist. Über viele Jahre stützte ich mich innerlich und in Gesprächen mit Andersdenkenden auf Bibelstellen wie Matthäus 28, Vers 19 bis 20, wo der Herr Jesus sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Auf die Stelle stützte ich mich mit dieser Volkstaufe, so wird sie ausgelegt, ja, ist aber falsch, wird aber so ausgelegt. Und ich stützte mich besonders auf die Haustaufen in Apostelgeschichte 16, Vers 15 und 33, wo es heißt, er oder sie ließ sich taufen mit seinem oder ihrem ganzen Hause, mit dem ganzen Hause. Und da wird gelehrt in den Kirchen, da seien dann auch die Unmündigen, die Säuglinge dabei gewesen. Obwohl das da nicht steht, wird nur hineingelegt. Eine gängige Argumentation lautet also, dass hier auch Kinder und Säuglinge eingeschlossen sein müssten. Ich las die Stellen immer und immer wieder, musste aber schließlich zugeben, dass hier etwas in die Aussagen hineingedeutet wird, was so nicht dasteht. Nun habe ich in meiner theologischen Forschung immer wieder den Standpunkt vertreten, dass man bei christlichen Lehren und Handlungsweisen von den klaren, eindeutigen Stellen der Heiligen Schrift ausgehen muss und nicht von den unklaren Stellen. Denn das sind unklare Stellen mit dem ganzen Hause. In gewissem Sinne bleibt es unklar, wird viel hineingelegt. Man muss aber von den klaren Stellen ausgehen. Das war der entscheidende Punkt, ja, in meiner Erkenntnis. Nur seltsamerweise bei der Tauffrage habe ich mich jahrzehntelang auf unklare Stellen gestützt, sicherlich auch aus menschlichen und kirchlichen Rücksichtnahmen. Das ist nämlich oft so, ja. Man kennt irgendjemanden, auch Landeskirche, und ist dann vielleicht sogar tätig in der Kirche, so auch ich. Ich selber war von 1977 bis 1999 Mitglied der evangelischen Landeskirche, darüber hinaus von 1991 bis 1993 in dieser als Vikar tätig, also Vorstufe zum Pfarrer. Wenn ich nun aber die klaren Aussagen der Heiligen Schrift zur Taufe betrachte, dann wird mir Folgendes deutlich. Erstens, die klare Reihenfolge bei der Taufe im Neuen Testament lautet, erst Glaube, dann Taufe. Man lese hierzu Markus 16, 16, Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 41, Apostelgeschichte 8, 9, 10, 18, 22 und Galater 3, 26 folgender. Zweitens, getauft werden nur Menschen, die über ihr altes Leben Buße getan haben und Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn angenommen haben. Drittens, die christliche Taufe symbolisiert das Sterben des alten Menschen im Wasser, Taufgrab, und das Auferstehen des neuen, durch den Glauben erneuerten oder erretteten Menschen. Vergleiche das Vorbild der Arche in 1. Petrus 3, Vers 20 und 21, sowie Römer 6, 3 folgende, mit Christus begraben, durch die Taufe in den Tod und auferstanden zu neuem Leben, ja, und Kolosser 2, Vers 12. Viertens, aus diesen klaren Grundlehren der Heiligen Schrift ergibt sich die Folgerung, dass auch die Haustaufen in der Apostelgeschichte und in 1. Korinther 1, Vers 16 diese Kennzeichen tragen. Zumal an mehreren Stellen bei Haustaufen ausdrücklich erwähnt wird, dass den Täuflingen vorher das Evangelium verkündigt worden ist und sie zum Glauben gekommen sind. Zum Beispiel Apostelgeschichte 16, 32, und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Die hörten auch das Wort und haben es angenommen und wurden dann getauft. Oder Crispus aber, der Synagogenvorsteher, kam in seinem ganzen Hause zum Glauben an den Herrn. Und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Apostelgeschichte 18,8. Also auch hier die Reihenfolge, erst bußfertiger Glaube aufgrund der Wortverkündigung und dann erst Taufe. Ferner ergibt sich aus den klaren Grundlehren des Neuen Testaments die Folgerung, dass in Matthäus 28, 19 bis 20, wo es heißt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie, und so weiter, dass dort die Jünger aus allen Völkern und nicht die Völker als Gesamtheit gemeint sind. Also nochmals, die Jünger aus den Völkern werden getauft und nicht die ganzen Völker. Verstanden? Die Jünger aus den Völkern, nicht die Völker als Gesamtheit. Keine Volkstaufe. Und womöglich noch mit dem Schwert, wie es schon geschehen ist in der Geschichte. Macht zu Jüngern und dann erst werden sie getauft. So ist die Reihenfolge. Die Jünger aus allen Völkern, die gemeint sind, die getauft und nach ihrer Bekehrung weiter im Glaubensleben unterwiesen werden. Gemeinde Jesu im Neuen Testament ist im Neuen Testament durchgehend Jüngergemeinde und nicht Volkskirche. Aus dieser Erkenntnis heraus ergab sich für mich der konsequente Gehorsamsschritt gegenüber meinem Herrn und Heiland Jesus Christus, mich so taufen zu lassen, wie es in der Gemeinde der ersten Christen üblich war. Am 2. Oktober 2005 wurde ich in Pforzheim im Fluss Nagold auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft. Ehre und Dank sei dem Herrn. Brot brechen noch? Das ist die Folge. Und nur wer gläubig ist und auch getauft ist, kann am Brotbrechen teilnehmen. Das beantwortet schon die Frage, ob auch Kinder zum Abendmahl sollen. Nur der erfassen kann, was das Abendmahl bedeutet und das gläubig annimmt und versöhnungsbereit ist. Ja, das sind alles wichtige Kriterien. Deshalb haben wir Folgendes formuliert, nun abschließend noch zum Abendmahl, was auch ein wichtiges Thema wäre, aber Zeitgründen kurz. Das Zusammenkommen der Gläubigen am Tisch des Herrn, 1. Korinther 10, 16 folgende, wirkt als solches keine Vergebung der Sünden. Das wäre wieder das sakramentalistische Missverständnis. Also, auch wenn jemand gar nicht gläubig ist, er nimmt die Hostie und sind seine Sünden vergeben. Das wäre wirklich ein großer Missbrauch und eine Fehlinterpretation dessen, was beim Tisch des Herrn geschieht. Also es wirkt als solches keine Vergebung der Sünden, sondern dient als Gedächtnis an das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. In der katholischen Kirche wird ja gelehrt, dass Christus immer wieder unblutig auf dem Altar geopfert wird. Diese Opferhaltung. Aber das Opfer Jesu ist einmal geschehen. Am Kreuz auf Golgatha, Hebräer 9. Ein für alle Mal hat der Herr das Opfer gebracht. Wir können und dürfen das nicht wiederholen. Es ist ein Gedächtnismahl an das Opfer auf Golgatha. Lukas 22, Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Die Gläubigen zeigen durch ihre Teilnahme, dass sie in Verbindung mit dem Erlösungswerk des Herrn Jesus gekommen sind und sein Opfer im Glauben annehmen. 1. Korinther 10, Vers 16. Wir nehmen das Opfer an, haben Vergebung der Sünde durch das Opfer auf Golgatha, nicht durch die Hostie, die da auf dem Altar steht, sondern das erinnert uns daran und wir erfahren ganz besonders die Nähe und Gegenwart des Herrn, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Und das ist schon der nächste Aspekt, der Gemeinschaftsaspekt. Ebenso ist das Brotbrechen ein Symbol für die Gemeinschaft der Geschwister untereinander. 1. Korinther 10, Vers 17 oder 16 folgende: Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir haben alle Anteil an dem einen Brot. Die Gemeinschaft der Gläubigen, des Leibes Christi, wird hier betont. Nun weiter: Von der Teilnahme am Mahl des Herrn sind alle Menschen ausgeschlossen, die Jesus Christus nicht persönlich kennen und sein Erlösungswerk nicht angenommen haben. Sie gehören nicht zu seinem Leib. Sie können auch nicht das Gedächtnis oder die Gemeinschaft des Herrn beim Abendmahl feiern, sondern es sind fremde Glieder, die da hinzugetan werden. Und es wird ihnen zum Gericht. Es wird ganz klar gewarnt davor, dass man unwürdig das Mahl nimmt. Wenn jemand nicht gläubig ist, wenn jemand nicht die Gemeinschaft der Geschwister pflegt und mit dem Herrn und wenn jemand nicht versöhnungsbereit ist, dann isst und trinkt er sich zum Gericht. 1. Korinther 11, Vers 27 folgende: Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Und so weiter. Ja, also man muss sich wirklich prüfen: Stehe ich im Glauben? Bin ich wiedergeboren? Habe ich die Geschwister lieb? Habe ich den Herrn lieb vor allem auch und die Geschwister dann? Und bin ich auch versöhnungsbereit mit den Geschwistern? Das ist nun der letzte Aspekt. Nach 1. Korinther 11, 27 bis 32 muss vor der Teilnahme eine Selbstprüfung stattfinden und müssen unbereinigte Sünden bekannt werden. Die Beichte vor dem Herrn, vielleicht auch im Beisein von Geschwistern, ist eine durchaus gute Praxis, aber kein Beichtzwang wie in der katholischen Kirche. Das muss nicht sein, aber es ist gut, wenn die Sünden bekannt werden, bereinigt werden. Ganz konkret im Gedächtnis an das einmalige Opfer auf Golgatha, wo der Herr uns reingewaschen hat. Und wenn wir es annehmen, wird diese Reinigung uns zuteil, uns geschenkt, In dem Moment, wo wir ihm die Sünden bekennen und ja, Buße tun über alles in unserem Leben, was falsch gelaufen ist. Und schließlich, man sollte nur mit einem versöhnungsbereiten Herzen zum Tisch des Herrn gehen. Und das entnehme ich in Matthäus 5, 23 und 24, wo der Herr sagt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und das kann man auch auf das Mahl des Herrn beziehen, dass wir alles bereinigen, soweit es in unserer Macht steht. Wenn der andere was gegen uns hat, ist es dann auch sein Problem, aber auch unseres. Ja? Wenn wir den Eindruck haben, dann sollten auch wir den ersten Schritt tun. Wenn aber andere dauerhaft unversöhnlich bleibt, bleibt die Schuld auf ihn. Aber wir haben das Möglichste versucht. Versöhne dich und dann nimm dankbar das Mahl des Herrn. Möge der Herr uns dazu gnädig sein. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Gnade, die du uns schenkst, durch dein Opfer auf Golgatha, dass wir reingewaschen sein dürfen durch dein kostbares Blut, dass wir Anteil haben an deinem Leib. Ja, Herr, wenn jemand hier ist, der noch nicht dein Kind ist, dann rette auch diese Seele, dass auch sie hinzugetan wird zu deinem Leib. Und reinige und heilige uns. Wir brauchen immer wieder deine Gnade, denn davon leben wir, Herr. Bewahr uns aber auch vor Sünden. Du kannst uns in der Heiligung wachsen lassen, dass wir dir ähnlicher werden. Wir loben und preisen dich. Amen.